Wir haben ja letzten Sonntag, hatte ich ja erzählt gehabt, oder wir haben ja darüber geschaut, dass Ordnung ist in der Natur. Und da, wo Ordnung ist, muss Intelligenz dahinter sein. Und ich habe gesagt, nach dem Frühling kommt logischerweise der Sommer. Als ich heute morgens aufgestanden bin, dachte ich, Gott, du hast Humor. Schnee, Winter. Wir, letzte Woche haben wir den Römerbrief Kapitel 1 abgeschlossen. Und heute starten wir mit dem zweiten Kapitel. Und das Prinzip ist folgendes. Wenn wir heute am Ende des Gottesdienstes der Predigt einmal zurückschauen, möchte ich, dass wir eins wissen. Wem viel vergeben wurde, der dankt viel. Stell dir Folgendes vor. Du schuldest jemandem 20 Euro. Und die Person kommt zu dir, ey, weißt du was, ich schenke dir die 20 Euro. Du wirst dankbar sein, oder? Der Person gegenüber. Stell dir vor, du schuldest einer Person 20.000 Euro. Und die Person kommt zu dir und sagt, hey, ich erlasse dir die 20.000 Euro. Du wirst diese Person lieben, oder? Es ist ein Unterschied, es ist ein großer Unterschied, der dazwischen ist. Und wir haben uns letzte Woche den Menschen angeschaut, der sagt, ja, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Ich will nichts von einem Gott wissen, falls es ihn geben sollte. Ich will mein Leben so leben, wie ich will und ich will das machen, was ich will. Und heute sprechen wir über die zwei anderen Kategorien von Mensch. Zuerst über den Menschen, der immer die Sünden und der Fehler der anderen sieht. Diese Menschen denken, sie sind der Maßstab, nachdem sie alle anderen um sich herum beurteilen. Und ich bin mir sicher, du kennst ganz bestimmt ein, zwei Leute, die immer die Fehler der anderen sehen, die Sünden und Probleme der anderen, aber nie ihre eigenen. Und diese Menschen sind die moralischen Menschen. Und auch diese Menschen glauben nicht, dass sie gerettet werden müssen. Wovor denn? Sie sagen, mal im Ernst, Piet, schau mal auf mein Leben. Ja? Ich bin ehrlich, ich habe einen guten Job, den ich verantwortungsvoll ausübe. Ich habe eine intakte Familie. Klar haben wir auch Probleme, aber die hat doch eigentlich jeder. Ich zahle regelmäßig meine Steuern. Ich trenne meinen Müll richtig. Ich ernähre mich überwiegend gesund. Ich engagiere mich im örtlichen Verein. Und unser Kaffee ist auf jeden Fall Fairtrade. Lass uns mal sehen, was Paulus zu dieser Person sagt. Verse 1 bis 3. Übrigens hat letztens jemand einen Hinweis mir gegeben oder nach der Predigt letzten Mal, hey Piet, kannst du vielleicht hinschreiben, wo wir uns befinden? Deswegen schreibe einfach nur die Verse hin, nicht die ganz ausgeschrieben, wenn ihr eure Bibel dabei habt, lest einfach dort mit. Ne? Verse 3, deshalb hast du Mensch, der sich da zum Richter macht, auch keine Entschuldigung, du verurteilst zwar den anderen, doch damit richtest du dich selbst, weil du ja selbst tust, was du verdammst. Wir wissen aber, dass Gott alle, die so handeln, zu Recht verurteilen wird. Meinst du denn, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wenn du die verdammst, die so etwas tun, aber doch genau dasselbe machst? Paulus nimmt sich die vor, die sich selbst dazu beglückwünschen, dass sie nicht wie die anderen sind. Sie sagen, Gott sei Dank bin ich nicht so wie der andere. Wie dieser gottlose Mensch, den Paulus im Kapitel 1 beschrieben hat. Und Paulus fasst diese Person an der Schulter, dreht sie um und sagt, ihr seid unentschuldbar. Verwundert meint diese Person, hä, wie Paulus? Du meinst wirklich uns? Du meinst doch bestimmt die anderen alle. Nein, sagt Paulus. Er redet zu dir, zu mir und zu jedem von uns, der sich selbst als moralisch überlegen, anderen Personen gegenüber betrachtet. Ich spreche zu dir, der du andere für seine Unmoral verurteilst, aber in allem, wo du andere richtest, urteilst du auch über dich selber. Oh nein, Paulus, warte mal, diese andere Person ist unmoralisch, nicht ich. Ich bin genau das Gegenteil. Ich mache solche schlimmen Dinge nicht. Paulus antwortet, woher weißt du, dass das, was die andere Person macht, dass das falsch ist? Ich sage, dass es falsch ist. Echt? Du bist der Maßstab für falsch und richtig? Nein. Okay, woher weißt du, dass es objektiv falsch ist? Es ist falsch, weil unsere Gesellschaft sagt, dass es falsch ist. Okay, unsere Gesellschaft heute in Deutschland oder unsere Gesellschaft in Deutschland vor 80 Jahren? Also wenn ich es nicht bin und die Gesellschaft nicht ist, dann muss es jemand außerhalb von uns sein, der uns das moralische Gesetz gegeben hat, oder? Wir hatten vor kurzer Zeit Freunde von uns, saßen bei uns am Tisch, wir haben uns unterhalten. Sie glauben nicht an einen Gott. Die sagen, nö, es gibt keinen Gott. Und die Tochter von denen, die war Martin Luther King, hat gerade das Thema in der Schule behandelt und war für sie ein total faszinierendes Thema. Und der Martin Luther King, der war total, fand sie super, faszinierend. Und wir haben am Tisch darüber unterhalten, gibt es einen Gott oder nicht? Und sie hat gesagt, oder ich habe sie gefragt, stell dir mal vor, guck mal, Martin Luther King lebt in einer Gesellschaft, wo es hieß, ein Mensch mit einer dunklen Hautfarbe ist nur ein Drittel wert von dem eines Weißen. Mit welchem Recht, wenn die ganze Gesellschaft sagt, ein Schwarzer ist ein Drittel wert eines Weißen, mit welchem Recht hat Martin Luther King denn die Briefe aus dem Gefängnis in Alabama geschrieben und hat gesagt, liebe Regierung, ihr lieben Führenden unseres Volkes, ihr nennt euch Christen, ihr seid Hypokriten. Ihr liegt komplett falsch. Gott hat jeden Menschen geschaffen in seinem Ebenbild. Martin Luther King hat nicht an den Standard der Gesellschaft appelliert. Nicht an das, was die Gesellschaft sagt, was gut und falsch ist, sondern er hat einen Standard über der Gesellschaft, an einen Standard über der Gesellschaft appelliert. Und unsere Freunde saßen da und dachten so, jupp, darüber haben wir noch nicht nachgedacht. Gott sagt uns durch das Gewissen, dass etwas falsch ist. Sehr gut, sagt Paulus. Dann nehmen wir mal den Maßstab Gottes und wenden ihn nicht nur auf den gottlosen Menschen an, sondern auch auf dich, moralischer Mensch. Und plötzlich fällt das ganze Kartenhaus zusammen. Denn Gottes Maßstäbe gelten für den moralischen Menschen genauso wie für den gottlosen Menschen. Und in der Tat macht die Norm, die den gottlosen Menschen schuldig macht, auch den moralischen Menschen schuldig. Denn wenn wir eine andere Person beurteilen, verweisen wir auf einen Maßstab außerhalb von uns selbst. Und dieser Maßstab verurteilt uns alle, denn wir alle haben gesündigt. Paulus sagt, der du dich für moralisch überlegen hältst, brichst in Wirklichkeit denselben Standard, den du versuchst, anderen vorzuhalten. Ihr kennt das Beispiel vom Pharisäer und dem Zöllner, was Jesus in Lukas 18 erzählt. Ja? Jesus sagt über diesen Pharisäer, das sind Pharisäer und ein Zöllner, die beten im Tempel. Und Jesus sagt, der Pharisäer betet für sich selbst. Der Pharisäer betete nämlich, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, all diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal in der Woche und ich spende den zehnten Teil von all meinen Einkünften. Mit anderen Worten, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so unmoralisch bin, dass ich nicht so bin wie dieser Kerl da neben mir. Wie gut, dass du mich in deinem Team hast, Gott. Was machte der Zöllner? Er wollte nicht einmal seine Augen zu Gott aufheben, sondern schlug sich an die Brust und sagte einfach, Gott sei mir Sünder gnädig. Jesus sagt, dass der Zöllner es war, der gerechtfertigt nach Hause ging und nicht der Pharisäer. Vers 4. Oder verachtest du etwa seine große Güte, Nachsicht und Geduld? Begreifst du denn nicht, dass er dich mit seiner Güte zur Umkehr bringen will? Der moralische Mensch schaut auf den anderen herab. Ich bin so froh, dass ich nicht unter dem Gericht Gottes stehe. Und Paulus sagt, doch, du stehst unter dem Gericht Gottes. Du missverstehst nur völlig die Güte Gottes dir gegenüber, weil er will, dass du umkehrst. Seine Güte dir gegenüber ist nicht dazu gedacht, dass du dich den anderen Menschen gegenüber überlegen fühlst. Seine Güte sollte dich zur Umkehr bewegen. Ich kenne viele Menschen, die genau das denken. Sie sagen, wenn es einen Gott gibt, dann muss er mit mir so richtig zufrieden sein. Denn ich bin gut und dadurch geht es mir auch gut. Und diese Menschen missverstehen die Nachsicht, die Langmut und die Güte Gottes und sie wissen nicht, dass die Güte Gottes dazu gedacht ist, sie zur Umkehr zu führen. Vielleicht versucht er ja gerade heute, dich zur Umkehr zu bewegen. Sieh mal, der moralische Mensch denkt, dass er sich bei Gott Verdienste erwirbt. Er vergleicht sich mit der unmoralischen Person. Gott, ich bin so gut und die anderen sind so schlecht. Ich werde immer besser und immer besser. Gott, bin ich nicht wunderbar? Und Paulus sagt, nein. Du sammelst dir keine Verdienste an. Was sammelst du dir denn dann an, wenn es keine Verdienste sind? Vers 5. Doch du bist starrsinnig und nicht bereit, deine Einstellung zu ändern, so lädst du dir selbst immer mehr Zorn auf, bis zu dem Tag des Zorns. An diesem Tag wird offenbar, an dem offenbar wird, dass Gottes Urteil gerecht ist. Du staust für dich immer mehr Zorn ab. Gott zeigt dir seine Güte, die dich zur Umkehr führen soll, aber du schiebst ihn weg. Und mehr Zorn wird aufgestaut. Und du tust es einen weiteren Tag. Mehr Zorn wird aufgestaut. Wie ein Damm, der versucht, das Wasser des Gerichts zurückzuhalten. Und der Damm füllt sich immer weiter auf. Und der Damm, der den Zorn zurückhält, ist übrigens Gott selbst, weil er will, dass du umkehrst. Er will, dass du aufhörst zu denken, dass deine moralische Überlegenheit dich in den Himmel bringt. Er will, dass du aufhörst zu denken, dass du so großartig bist und nur die anderen Jesus brauchen. Verse 6 bis 10. Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Den einen, die unermüdlich das Gute tun und alles dran setzen, um an Gottes Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit teilzuhaben, gibt er das ewige Leben. Den anderen aber, die nur an sich selbst denken und sich weigern, der Wahrheit zu gehorchen, stattdessen aber dem Unrecht gehorsam sind, gilt sein grimmiger Zorn. Bedrängende Angst wird über die Menschen kommen, die Böses tun. Das gilt für den Juden zuerst und für jeden anderen Menschen. Ewige Herrlichkeit jedoch und Ehre und Frieden werden die erhalten, die Gutes tun. Auch das gilt für den Juden zuerst und für jeden anderen Menschen. Verstehen wir, worauf Paulus hinaus will? Lieber moralischer Mensch, sagt er, Gott wird dir nach deinen Taten vergelten. Und auf den ersten Blick hört sich das gut an, oder? Der moralische Mensch denkt, ey, ich mache doch total viele gute Sachen. Super, gut Gott, du wirst mir nach meinen Taten vergelten, das ist super. Bis man innehält und sich den Maßstab Gottes mal anschaut. Und dann sieht man, der Maßstab Gottes ist Perfektion. Ups, die Taten reichen aus, um uns zu verurteilen. Wenn Gott sagt, dass er einen jeden nach seinen Taten vergelten wird, ist das keine positive Sache. Der moralische Mensch dachte, er stünde auf diesem hohen moralischen Berg und könnte auf alle anderen herabsehen. Ich bin so froh, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Und Paulus sagt, du hast recht, du bist nicht genauso wie die, aber du bist noch immer in einem furchtbar schlechten Zustand. Vers 1 macht da langsam den Switch zu den religiösen Menschen. Verse 11 bis 13. Denn bei Gott gibt es keinerlei Bevorzugung. Alle Menschen, die sündigen und keine Beziehung zum Gesetz Gottes haben, werden auch ohne Gesetz ins Verderben gehen. Und alle, die mit Gesetz sündigen, werden durch das Gesetz verurteilt. Denn nicht die, die hören, was das Gesetz sagt, werden von Gott für schuldig erklärt, sondern die, die tun, was es verlangt. Du kommst nicht aufgrund deines guten Rufes in den Himmel. Man hört manchmal auf Beerdigungen Sätze wie, er war immer dafür bekannt, ein guter Mensch zu sein. Oder sie war eine gute Seele oder sie war die gute Seele des Dorfes. Alles hilft dir nichts. Vers 13 sagt es ganz klar. Paulus spricht hier zu den Juden, aber heute spricht er auch zu den Gottesdienstbesuchern und den religiösen Menschen im Allgemeinen. Der religiöse Mensch mag denken, dass er gerettet ist, weil er das Gesetz gehalten hat. Aber hat er es wirklich gehalten? Nein, selbst der religiöseste Mensch, den ich kenne, hat schon gesündigt. Und wenn du mit dem Gesetz gesündigst, wirst du zugrunde gehen. Wenn du ohne das Gesetz sündigst, wirst du auch zugrunde gehen. 14 bis 16. Und wenn nun Menschen aus nichtjüdischen Völkern, die keine Beziehung zum Gesetz Gottes haben, von sich aus handeln, wie es das Gesetz fordert, dann tragen sie das Gesetz in sich. Sie beweisen damit, dass ihnen die Forderungen des Gesetzes ins Herz geschrieben sind. Das zeigt sich auch an der Stimme ihres Gewissens und am Widerstreit ihrer Gedanken, die sich gegenseitig anklagen oder auch entschuldigen. Das wird an dem Tag sichtbar werden, an dem Gott durch Christus Jesus die verborgensten Dinge der Menschen richten wird. So entspricht es der Botschaft, die Gott mir anvertraut hat. Paulus erklärt hier, warum Heiden sozusagen ohne das Gesetz verurteilt werden können, weil ihr Gewissen sie anklagen wird. Aber dann erklärt er auch, warum diejenigen, die das Wort haben, auch verurteilt werden. Gott richtet alle Völker nach dem Missbrauch, den sie mit seinem Wort getrieben haben. Ob dieses Wort in ihr Herz geschrieben ist, über das Gewissen, oder ob es auf Steintafeln geschrieben ist. Er wird nach dem entsprechenden Maßstab richten. Und Paulus nimmt den religiösen Menschen noch etwas genauer unter die Lupe.
17 bis 20. Nun zu dir. Du kannst von dir sagen, ein Jude zu sein und du fühlst dich sicher, weil du das Gesetz hast. Du bist stolz auf deinen Gott. Aus dem Gesetz kennst du seinen Willen und kannst beurteilen, worauf es ankommt. Du traust dir zu, die Blinden zu führen und denen im Dunkeln das Licht zu bringen. Du willst Erzieher für die Unverständigen und Lehrer für die Unwissenden sein, weil du das Gesetz Gottes hast, den Inbegriff von Erkenntnis und Wahrheit. Da sind sie, die stolzen Kirchgänger. Sie haben das Gesetz. Sie haben die Bibel direkt vor sich auf dem Schoß liegen. Darf ich dir sagen, dass diese Bibel auf deinem Schoß oder an deinen Händen dich nicht retten wird? Dass das Wissen um die Bibel dich nicht retten wird? Es geht nur darum, worauf vertraust du? Am Tag des Gerichts wird Gott dich nicht fragen, wie viele Bibeln hast du besessen oder wie wunderbar hast du sie beschriftet. Gott wird wissen wollen, wo war dein Vertrauen. Denn sowohl die Juden als auch die Christen sollten das Gesetz dankbar als ein Geschenk Gottes annehmen. Aber der bloße Besitz des Gesetzes rechtfertigt niemanden. Und darauf weist er in Verse 21 bis 23 hin, wo er sagt, du belehrst andere, warum nicht auch dich selbst? Du predigst, man dürfe nicht stehlen, warum stiehlst du? Du sagst, man soll die Ehe nicht brechen, warum brichst du sie? Du verabscheust die Götzen und warum bereicherst du dich dann an ihren Tempeln? Du bist stolz auf das Gesetz und warum brichst du es selbst und machst Gott Schande damit? Wir als gefallene Menschen können in diesem Punkt sehr erfinderisch sein. Manchmal wollen wir, dass Gott uns nur nach unseren Taten beurteilt. Und manchmal wollen wir, dass er uns nur nach unserer Einstellung beurteilt. Manchmal tun wir schlimme Dinge, aber man rechtfertigt es, weil unser Motiv gut war. Und man sagt, seht nur auf mein Motiv, meine Absicht, die war wirklich gut gemeint. Nein, Gott sieht auch die Handlung. Es gibt eine Geschichte vom Autohändler. Der hat Autos oder Reparaturwerkstatt, war das so. Und wenn die Kunden ankamen und die Rechnung bezahlen mussten, sind sie oft sehr wütend geworden. Die haben angefangen, manchmal zu beschimpfen. Mensch, wir als Familie, wir kommen über die Runde, jetzt müssen wir noch diese tolle Rechnung hier bezahlen. Und sind manchmal richtig wütend geworden. Und der Autoverkäufer hat hinter sich im Verkaufsraum einen Spiegel hingestellt. Und der stand vorm Spiegel, jetzt kommt der nächste Kunde und ist wütend auf ihn. Und flaumt ihn dort an, wieso er ihm quasi so viel Geld aus der Tasche ziehen möchte. Und dann ist der Verkäufer zur Seite gegangen und der wütende Kunde hat einen Blick auf sein eigenes Spiegelbild gesehen. Und er sah, boah, ich bin ganz schön hässlich. Meine Motive sind gut, ja. Ich will nicht so viel Geld bezahlen, weil dann haben wir als Familie weniger und so weiter. Aber meine Tat gerade... Man sieht das oft so bei Videos, wenn Menschen irgendwie am Ausfallen sind, wütend sind und irgendwie über jemanden schimpfen und jemand steht dabei und filmt diese Personen. Was macht die Person, die so wütend ist? Oft dreht sie sich zu demjenigen um, der filmt, hör auf mich zu filmen! Und wird wütend, weil sie weiß, meine Taten werden gerade festgehalten. Manchmal wollen wir nur nach unseren Motiven beurteilt werden und nicht nach unseren Handlungen. Manchmal wollen wir aber auch, dass man nur unsere Handlung beurteilt. Wir tun das Richtige, aber wir tun es mit einem völlig verdorbenen Herzen. Wir wollen, dass Gott sehr pragmatisch ist. Gott, richte mich bitte in diesem Fall nur nach meinen Taten. Und wisst ihr, was Gott sagt? Ich werde euch nach beidem richten. Sowohl nach euren Taten als auch nach euren Motiven. Entschuldigung, ich hatte vergessen umzuschalten. Vers 24. So steht es schon in der Schrift. Euretwegen wird der Name Gottes bei den Völkern verlästert. In der frühen Kirche sagten Christen etwas wirklich Kühnes. Sie sagten, wenn ihr wissen wollt, dass das Evangelium wirklich wahr ist, schaut euch unser Leben an. Können wir das heute auch sagen? Schau auf mein Leben und du wirst sehen, dass das Evangelium wahr ist. Ich höre heute eher den Satz, schau nicht auf mich, schau auf Jesus. Und ich höre heute auch von Christen, dass sie gerne Zeichen und Wunder vollbringen würden, weil dadurch das Evangelium aus ihrer Sicht sichtbar werden würde in ihrer Umgebung. Wenn ich diese Menschen anfrage, ist das Evangelium auch sichtbar in deinem Leben? Meistens schweigen. Ja, wir sollen von Jesus erzählen, aber wir sollten auch ein Leben führen, in dem die Menschen sehen, dass das Evangelium wahr ist. Nun, nachdem Paulus dem religiösen Menschen die Illusion genommen hat, dass wenn er das Gesetz hat, dass er dadurch gerettet ist,
bringt der religiöse Mensch den nächsten Trumpf. Ha, ich habe die Zeremonien, ich habe die Beschneidung, ich wurde getauft. 25 bis Ende des Kapitels. Auch die Beschneidung nützt dir nur dann etwas, wenn du das Gesetz befolgst. Übertrittst du das Gesetz, bist du praktisch ein Unbeschnittener geworden. Und wenn ein Unbeschnittener die Forderungen des Gesetzes erfüllt, gilt er vor Gott dann etwa nicht als beschnitten? So wird der Unbeschnittene, der das Gesetz gehalten hat, über dich das Urteil sprechen, der das Gesetz zwar buchstabengenau kennt und auch Beschnittenes, es aber doch übertreten hat. Nicht der ist nämlich ein Jude, der es nach außen hin ist, und der körperliche Vollzug ist auch nicht die wirkliche Beschneidung, sondern ein wahrer Jude ist der, der es innerlich ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die im Herzen geschieht. So, sie kommt nicht durch die genaue Befolgung der Vorschrift zustande, sondern durch Gottes Geist. So einer bekommt das Lob nicht von Menschen, sondern von Gott. Es ist vollkommen egal, welche Rituale du durchlaufen hast oder wer deine Vorfahren sind. Wir haben bald wieder eine Taufe. Und wir hören oft bei der Taufe, dass Menschen sagen, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Wir taufen sie danach nicht sagen, weil du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, deswegen taufen wir dich. Nein, das Bekenntnis deines Zeugnisses. Du kannst nicht darauf vertrauen, dass Mama und Papa gläubig sind, dass Oma und Opa gläubig waren. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du getauft wurdest oder auf irgendein anderes Ritual dieser Art. Das alles wird dich nicht retten. Die Taufe ist wie ein Etikett auf einer Dose. Ich habe eine Dose Mais mitgebracht. Das ist Etikett mit den Maiskörnern drauf oder hier mit den Maiskolben. Und wenn beides übereinstimmt, also in der Dose Mais ist und von außen das Etikett ist mit den Maiskörnern, Bild und Inhalt, dann ist es ein sehr nützliches Etikett. Aber was passiert, wenn man das Etikett von dieser Dose nimmt und auf eine Dose Pfirsiche klebt? Dann hat das Etikett überhaupt gar keinen Nutzen mehr. Das Etikett auf der Außenseite ist nur dann von Wert, wenn es mit dem übereinstimmt, was drinnen ist. Und deine Taufe ist großartig, es ist ein wunderbares Etikett, aber es hat nur dann einen bleibenden Wert, wenn es zu dem passt, was bei dir auch innen ist. Religiöse Zeremonien können uns nicht retten, nicht die Beschneidung, nicht die Taufe, wenn die Zeremonie nicht mit der Realität des eigenen Lebens übereinstimmt und man Jesus als seinen persönlichen Retter angenommen hat, ist man nicht gerettet. Ich mag es, wie Paulus Kapitel 2 in Vers 29 beendet. Paulus sagt, dass das wahre Lob nicht von Menschen, sondern von Gott kommt. Der religiöse Mensch und der moralische Mensch mögen zu Recht Lob von anderen Menschen bekommen, die ihnen auf die Schulter klopfen und sagen, du bist toll. Und es ist okay, von Menschen gelobt zu werden. Aber unterm Strich bedeutet gerechtfertigt zu sein, nur wenn das Lob von Gott kommt. Paulus hat bisher klar gemacht, dass keiner sich selbst retten kann. Und jetzt, Kapitel 3, führt er einige Fragen auf, die er mit einem imaginären Gesprächspartner führt. Kapitel 3, Vers 1. Aber was für einen Vorteil haben denn die Juden und was nützt dann noch die Beschneidung? Okay, Paulus, wir haben verstanden. Nur weil man religiös ist, eine Bibel hat und einige Rituale durchlaufen hat, ist man noch immer nicht gerettet. Aber erklär uns doch bitte, welchen Vorteil hat es dann, Gottes auserwählte Volk zu sein? Vers 2. Nun, die Juden haben den anderen Völkern in jeder Hinsicht viel voraus. Vor allem, dass Gott ihnen sein Wort anvertraut hat. Es war ein großer Segen, dem jüdischen Volk sein Wort zu geben. Als Gott auf den Berg Sinai herabkam und Mose seine Gebote übergab, war es ein großer Segen. Als er die Propheten und die Psalmen und das gesamte Alte Testament dem jüdischen Volk übergab, war es ein unbezahlbarer Schatz, den er ihnen gab. Er gab diesen Schatz nicht den alten Griechen, er gab diesen Schatz nicht den alten Chinesen, er gab diesen Schatz nicht den alten Inkas, er gab sie dem jüdischen Volk. Und das war ein großes Geschenk, das er ihnen machte. Nächste Frage. Vers 3 und 4. Es stimmt zwar, dass einige dieses Vertrauen enttäuscht haben, aber kann ihr Unglaube etwa die Treue Gottes aufheben? Auf
keinen Fall, sagt Paulus. Vielmehr sollte dadurch klar werden, dass Gott zuverlässig und wahrhaftig ist. Jeder Mensch aber letztlich ein Lügner, so wie es in der Schrift heißt. Du sollst Recht behalten mit deinen Worten und wirst dich siegreich behaupten, wenn man dich anklagen will. Was ist, wenn einige nicht glauben? Da muss doch etwas mit der Botschaft nicht stimmen, oder Paulus? Du kennst vielleicht Menschen, die hochintellektuell sind, zu denen du aufschaust, und diese Menschen haben sich mit dem Evangelium von Jesus beschäftigt und sind zu dem Schluss gekommen, das ist nichts für mich. Und du magst dich fragen, Moment mal, diese Person ist viel klüger als ich und sie ist in vielerlei Hinsicht vielleicht ein Vorbild für mich. Vielleicht stimmt etwas mit mir nicht oder vielleicht stimmt etwas mit der Botschaft nicht, wenn sie diese Person das Evangelium nicht annimmt. Was wäre, wenn einige nicht glauben würden? Ist das Wort Gottes wirkungslos, nur weil einige nicht glauben? Nein. Der Unglaube des Menschen macht Gottes Glaubwürdigkeit nicht zunichte. Es ist nichts Neues. Es hat immer Menschen gegeben, die Gottes Wort abgelehnt haben, die diese frohe Botschaft abgelehnt haben. Und du und ich, wir werden weiter glauben, auch wenn einige nicht glauben. Ist dein Glaube an Jesus Christus, ist dein Vertrauen in ihn von jemand anderem abhängig? Wenn dein Ehepartner in seiner Beziehung zu Gott erkalten würde, würdest du dann auch erkalten? Was ist, wenn einige nicht glauben? Wir werden weiter glauben. Wir werden weiterhin die Wahrheit von Jesus Christus für uns selbst prüfen und wir werden die Treue Gottes in unserem Leben erleben. Wir wissen, dass der Unglaube des Menschen Gottes Plan nicht zunichte macht, wie Paulus hier in den Versen 3 und 4 so deutlich ausdrückt. Mit anderen Worten, ich werde Gottes Wort ernst nehmen. Ich werde sein Zeugnis weit über das Zeugnis oder das Wort irgendeines Menschen stellen. Selbst wenn die gesamte Menschheit mit einer Stimme rufen würde, dass etwas wahr ist, wenn Gott das Gegenteil sagt, dann würde ich für Gott wahr halten, Gott für wahr halten und jeden Menschen für einen Lügner. Manchmal lassen wir uns von unseren eigenen Gedanken, unseren eigenen Emotionen, unseren eigenen Gefühlen in die Irre führen. Und man muss sich selbst sagen, Gott ist wahrhaftig und dieses Gefühl in mir ist eine Lüge. Vers 5. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit überhaupt erst zur Geltung bringt, was sagen wir dann? Ist Gott vielleicht ungerecht, wenn er seinen Zorn über uns kommen lässt? Ich frage sehr menschlich, sagt Paulus am Ende. Paulus kommt hier auf einen sehr interessanten theologischen Punkt zu sprechen. Der besagt, Gott sollte mir eigentlich für meine Ungerechtigkeit Lob bringen, weil meine Ungerechtigkeit seine Gerechtigkeit groß macht. Wenn meine Ungerechtigkeit seine Gerechtigkeit demonstriert, wie kann Gott mich dann überhaupt verurteilen? Denn meine Sünde dient letztendlich dazu, ihm mehr Ehre zu bringen. Und das ist eine gute Sache, oder nicht? Selbst wenn Gott aus unserer Sünde Gutes hervorbringt, sind wir immer noch Sünder. Ich habe diese Woche mit meinen Söhnen kurz in der Küche drüber gesprochen. Welche Person könnte am kräftigsten oder am argumentativ hätte das beste Argument zu sagen, boah, ich habe was richtig Böses gemacht, aber Gott hat was richtig Gutes gemacht. Judas, der Verräter. Stell dir mal vor, Judas steht vor Gott und sagt, boah, Gott, weißt du was? Du musst mich eigentlich loben. Ich bin dafür verantwortlich, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und für die gesamte Menschheit gestorben ist. Gott wird zu ihm sagen, Judas, ja? Jesus ist am Kreuz gestorben für die gesamte Menschheit, aber du bist immer noch schuldig. Du bist immer noch ein Sünder. Ihr Lieben, ich bin selbst erstaunt, wie Gott aus meinem Schlamassel, den ich manchmal anrichte, Gutes hervorbringen kann. Aber das ist kein Verdienst von mir. Es entlastet mich nicht. Es ehrt und verherrlicht trotzdem nur Gott. Ich bin immer noch für mein eigenes Chaos verantwortlich. Und ihr seid es auch. Weiter, Verse 6, 7 und 8. Auf keinen Fall, denn wie könnte Gott sonst die Welt richten? Wenn nun aber die Wahrheit Gottes erst durch meine Lüge richtig zur Geltung kommt und das zu seinem Ruhm führt, warum werde ich dann noch als Sünder gerichtet? War eben die Frage. Können wir dann nicht gleich sagen, tun wir doch das Böse, damit so das Gute kommt? Einige verleumden uns ja und behaupten, dass wir so etwas lehren. Solche trifft Gottes Urteil zurecht. Paulus sieht die Person an, die diese Frage stellt und fragt, wie kann Gott mich verurteilen, wenn alle meine Sünden am Ende sowieso nur dazu dienen, ihn zu verherrlichen? Paulus sagt, du liegst hier völlig falsch. Gott wird die Welt richten, jeden. Ob Jude, ob Heide. Er sagt, jeder wird vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Wir werden alle für unsere Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Die Idee, Böses zu tun, damit Gutes entsteht, war eine Verdrehung von Pauls Lehre. Der Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben allein. Wenn man eine Botschaft des freien Evangeliums predigt, der Gnade predigt, kann es verdreht und missverstanden werden. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Muslima und wir haben uns unterhalten. Oder sie wollte wissen, Piet, wieso bist du Christ? Und ich habe auch Fragen gestellt, wieso sie Muslima ist. Und als ich ihr das erzählt habe von Evangelium, dass du durch Glauben allein gerettet bist, hat sie mich genau das gefragt. Sie hat gesagt, boah, Piet, ihr habt eigentlich einen Freifahrtschein, oder? Ihr könnt machen und tun und lassen, was ihr wollt. Euch ist doch sowieso vergeben. Wir kamen auch auf das Gespräch, ob ein Mensch sein Leben auf eine völlig falsche, unmoralische Weise leben und dann kurz vor seinem Tod, wenn er sein Leben Jesus Christus überlässt, er dann in denselben Himmel kommt wie die anderen Heiligen. Und es gibt nur eine biblische Antwort auf diese Frage. Ja. Man kann gerettet werden und dem ewigen Tod entgehen, selbst wenn man vorher ein gottloses Leben geführt hat. Denn das Entscheidende ist, dass wir nicht durch das gerettet werden, was wir tun oder was wir nicht tun, sondern wir werden durch eine Beziehung des Glaubens und des Vertrauens in Jesus Christus gerettet. Ihr Lieben, das ist für viele Menschen überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich würde nie sagen, ganz wichtig, ich würde nie sagen, es ist egal, wie du lebst. Wichtig ist nur, dass man eine Art Glaubensbekenntnis ablegt, kurz bevor man stirbt. Nein, die Bibel und auch wir lernen das nicht. Die Bibel sagt ganz klar, dass es wichtig ist, wie man lebt. Aber die Bibel sagt auch, dass wenn es um unsere ewige Erlösung geht, diese nicht durch Werke erreicht werden kann. Wir sind durch das Geschenk Jesu Christi gerettet. Und es ist uns manchmal unangenehm, dass ein Mensch, der sein Leben lang schreckliche Dinge getan hat, wenn er kurz vor seinem Tod wirklich an Jesus Christus zum Glauben kommt, dann wird er neben den Heiligen vor dem Thron Gottes stehen. Die Bibel sagt es ganz klar, dass die Erlösung das Werk Jesu Christi ist. Es ist nicht unser Werk. Es ist nicht unsere Leistung. Und deshalb, liebe Freunde, ist es hier ganz einfach, dass Paulus ein freies Evangelium der Gnade predigt, das verdreht werden kann. Was nehmen wir bisher mit? Paulus führt uns seit Römer 1, Vers 18 vor Augen. Du bist nicht gut genug, um dich selbst zu retten, du gottloser Mensch. Du sagst, ich lasse Gott Gott sein und er soll mich auch in Ruhe lassen. Ich lebe mein Leben, wie ich will. Und du moralischer Mensch, du bist stolz auf deine hohe Moral und schaust auf die anderen Menschen herab und Gott sagt, dass derselbe Standard, nach dem du andere beurteilst, wird dich verurteilen. Auch du bist schuldig vor mir. Und du religiöser Mensch, der bloße Besitz einer Bibel oder der Besitz einiger religiöser Zeremonien wird dich nicht retten. Vers 9. Aber wie ist es nun? Machen wir etwa Ausflüchte? Ganz und gar nicht. Wir haben ja schon den Beweis erbracht, dass die Juden genauso wie die anderen Völker in der Gewalt der Sünde sind. Er spricht von unserer Gefangenschaft in der Sünde. Ganz einfach, Paulus sagt Folgendes mit einfachen Worten. Wenn du beweisen willst, dass du nicht in der Gewalt der Sünde bist oder es nie warst, dann hör auf zu sündigen. Schaffst du das? Ich nicht. Und um die Aussage in Vers 9 zu untermauern, zitiert er folgend einige Stellen aus dem Alten Testament, bezugnehmend auf Heiden und Juden. Er sagt ganz einfach, wir lesen gleich ein paar Verse, wir sitzen alle in dem gleichen Boot und es ist leider ein sehr undichtes Boot. Verse 10 bis 18 und Paulus, die Verse im Alten Testament referenzieren manchmal Juden, manchmal auf die Heiden, manchmal auf die Griechen und so weiter. So steht es in der Schrift, keiner ist gerecht und auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut, kein einziger. Das ist Psalm 14, Vers 1 bis 3. Dann, ihre Kehle ist ein offenes Grab und mit ihrer Zunge formen sie Lügen. Das ist Psalm 5, Vers 9. Schlangengift verbirgt sich hinter ihren Lippen. Das ist Psalm 140, Vers 4. Ihr Mund ist voller Flüche und Drohungen. Das ist Psalm 10, Vers 7. Ihre Füße sind schnell, wenn es darum geht, Blut zu vergießen. Das ist Sprüche 1, Vers 6. Sie hinterlassen Verwüstung und Elend, und was zum Frieden führt, kennen sie nicht. Das ist Jesaja 59, 7, Vers 8. Und Gottes Furcht wissen sie nicht. Das ist Psalm 36, Vers 1. Paulus sagt hier, wir sind Sünder von Kopf bis Fuß. Wir sind von Kopf bis Fuß verdorben. Wir können uns nicht selbst retten, weil wir gefallene Menschen sind. Ich möchte, dass ihr die Größe unserer gefallenen Natur versteht, die Größe unseres Problems. Unser Problem mit dem Sündenfall war so groß, dass Gott bis zum Äußersten gehen musste, um das Problem zu lösen. Kennt ihr das Prinzip des lösungsorientierten Handelns? Ein kleines Problem kann man mit einer kleinen Tat lösen. Ein großes Problem muss man mit großem Aufwand lösen. Wir hatten vor kurzem eine Tischtennisplatte abgeholt. Um die Tischtennisplatte in den Anhänger zu verfrachten und nach Hause zu bringen, ich habe nicht Tom angerufen und gesagt, Tom, komm mal bitte mit deinem großen Kran vorbei, ich muss hier eine Tischtennisplatte aufladen. Ich habe starke Söhne, die habe ich mitgenommen, die haben mir geholfen, diese Tischtennisplatte zu verfrachten und nach Hause zu bringen. Wenn Milo zu mir kommt und sagt, Papa, ich würde gerne Chips im Edeka kaufen, ich drücke ihm da nicht 1000 Euro in die Hand und sage, hier, hol dir mal Chips. Es reichen 2 oder 5 Euro. Eine Lösung steht immer zum Verhältnis des Problems. Denk mal jetzt an Gottes Lösung für das Problem unserer Sünde. Unser Problem ist so groß, dass Gott, dass Jesus die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat, Mensch wurde und den qualvollsten Tod am Kreuz ertrug für deine und meine Sünde. Die Schande, die Schuld und die Strafe, den vollen Zorn Gottes, den du und ich verdient haben, etwas, das uns zerstören würde, wenn wir auch nur einen Tropfen davon abbekämen, hat Jesus auf sich genommen. Aber weil er sowohl Gott als auch Mensch war, konnte er es am Kreuz ertragen. Ihr Lieben, das ist eine riesige Lösung für ein Problem. Findet ihr nicht? Der vorletzte Vers. Das sagt das Gesetz und wir wissen. Alles, was es sagt, richtet sich an die, denen es verordnet wurde. So wird jeder Mund gestopft und die ganze Welt sieht sich dem Urteil Gottes verfallen. Wenn wir diese Passagen lesen, die die große Sündhaftigkeit und Verderbtheit des Menschen beschreiben, ist unsere innere Reaktion immer zu sagen, Herr, ja, du musst etwas gegen diese Sünder tun. Vers 19 spricht aber zu denen, die unter dem Gesetz sind. Oh, Paulus, du meinst uns? Uns, die Christen? Nein, Gott, du hast bestimmt zu den anderen geschrieben. Du hast bestimmt das zu den Leuten geschrieben, die nicht in die Kirche gehen. Nein, es ist für alle da. Auf dass jeder Mund gestopft werde, steht hier. Damit wir aufhören, uns zu entschuldigen. Aufhören, uns besser zu sehen, als wir wirklich sind. Letzter Vers. Denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünde erkennt. Das ist eine Zusammenfassung. Dass durch die Taten des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Es geht nicht um dein Tun. Du kannst nichts im Gesetz tun, um dich zu retten. Das Gesetz kann uns nicht retten. Es kann nur helfen. Und wie hilft es uns? Es hilft uns dabei, uns zu zeigen, dass wir einen Retter brauchen. Kennt ihr den weißen Handschuhtest? Es gibt manchmal so, wenn in einem Hotel geputzt wurde, da ist die Putzkolonne durchgegangen. Danach kommt der Hoteldirektor, zieht sich so einen weißen Stoffhandschuh an, geht in den Raum und alle bibbern schon im Angst. Und dann geht er einmal über die Türrahmen und guckt, Staub. Geht einmal unter der Kommode lang, Staub. Der weiße Handschuh macht das Zimmer nicht sauber. Der weiße Handschuh hilft nicht dabei, dass das Zimmer sauberer ist. Der weiße Handschuh zeigt einfach nur, da ist Dreck, da ist Dreck, da ist Dreck. Selbst wenn du von heute an das Gesetz zu 100% halten würdest, würde das noch immer nicht all deine Schuld, die du bis jetzt angesammelt hast, wieder gut machen. Das Einzige, was zählt, ist eine Beziehung des Glaubens und des Vertrauens in Jesus Christus. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir gerettet werden können. Wir verdienen die Gerechtigkeit oder wir empfangen sie. Wenn du sie verdienen möchtest, wie ich schon vorhin gesagt habe, dann sündige einfach nie. Ups, zu spät. Gott hat gesehen, wie du vielleicht heute morgens am Frühstückstisch ungehalten wurdest. Gott hat gesehen, wie du vielleicht mit überhöhter Geschwindigkeit zum Gottesdienst gefahren bist. Es steht außer Frage, dass sich die Gerechtigkeit verdienen zu können. Alles, was wir jetzt nur noch tun können, ist, das Geschenk der Gerechtigkeit anzunehmen, zu empfangen. Und genau darüber werden wir nächste Woche in der Predigt von Simon hören. Versteht ihr, worauf Paulus hier hinaus will? Das Gesetz zu halten ist nicht Gottes Weg der Erlösung. Das Gesetz ist immer noch gut, es ist immer noch hilfreich. Es gibt uns die Erkenntnis der Sünde. Es ist die gerade Linie, die uns zeigt, wie krumm wir sind. Und wir lieben es, uns einzureden, dass wir nicht so krumm sind. Und wir tun es, indem wir uns mit anderen krummen Linien vergleichen. Das sind die Leute um dich herum, die sagen, sieh mal, ich bin gar nicht so krumm wie die oder der da. Und dann kommt Gott mit seiner geraden Kante des Gesetzes und legt diese gerade Kante direkt daneben. Und auf einmal ist auch unsere Linie ganz schön krumm. Nun ja, sie ist nicht so krumm wie die eines anderen, aber sie ist krumm. Und Gott sagt, ich möchte dir eine Kante geben, durch die Beziehung mit meinem Sohn Jesus Christus, eine gerade Kante. Vielleicht bist du heute Morgen in die Kirche gekommen, in der Hoffnung, dich selbst zu retten, indem du genügend Gottesdienstbesuche anhäufst, indem du genügend Predigten hörst. Das wird nicht funktionieren. Aber du kannst darauf vertrauen, dass Jesus Christus am Kreuz für dich gestorben ist. Wir kommen zum Ende. Der gottlose Mensch kann sich nicht selbst retten. Der moralische Mensch wird nicht durch seine Moral gerettet. Der religiöse Mensch wird nicht gerettet, nur weil er die Bibel hat oder ein paar religiöse Zeremonien vollzogen hat. Alle sitzen im gleichen löchrigen Boot. Stellt euch mal vor, das weit auf dem Meer, hunderte Kilometer vom nächsten Ufer entfernt, ist ein Boot und das sinkt langsam. Und da sitzt der gottlose Mensch, der moralische Mensch und der religiöse Mensch drin. Als erstes sagt der gottlose Mensch, wisst ihr was, ich versuche mal das Ufer zu erreichen. Springt aus dem Boot und fängt an zu schwimmen. Er schafft 800 Meter, 900 Meter und er trinkt. Der moralische Mensch sagt, ich habe die Moral, ich bin besser. Springt aus dem Boot, schwimmt los. 1 Kilometer, 2 Kilometer, 3 Kilometer. Auch er ertrinkt. Der religiöse Mensch sagt, ich bin noch besser. Ich habe die Moral, ich habe das Gesetz und sogar die Zeremonien. Und es ist unglaublich. Und er schwimmt und er schwimmt und er schwimmt und er schafft sogar 21 Kilometer. Und auch er ertrinkt. Unterm Strich bist du vielleicht ein bisschen besser und ein bisschen weiter wie die anderen. Aber wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst, aber du bist nicht besser gemessen am Maßstab Gottes. Keine Chance. Simon hat in seiner Predigt vor 2 Wochen Römer 1, Vers 16 zitiert, wo Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und damit möchte ich auch beenden. Römer 2, Vers 16 sagt Paulus einen anderen Satz. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet nach meinem Evangelium durch Christus Jesus. Mein Evangelium. Ich liebe diese Formulierung, mein Evangelium. Es war nicht Paulus sein Evangelium, weil er es urheberrechtlich geschützt hat, weil er es erfunden hat. Es war Paulus Evangelium, weil es tief in ihm war. Es war ein Teil seiner Identität, weil er es für sich selbst besaß. Er sagt, es ist mein Evangelium, so wie ein Soldat, der auf eine Fahne schaut und sagt, das ist meine Fahne, das ist mein Land. Der Soldat, der sagt, das ist meine Fahne, wird dieser Fahne bis zum letzten Atemzug dienen. Ihr Lieben, können wir heute sagen, das ist mein Evangelium? Oder ist es das Evangelium von Pete? Ist es das Evangelium von einigen anderen in diesem Raum? Ist es das Evangelium von deiner Frau oder von deinem Mann? Oder ist es das Evangelium, von dem deine Oma dir erzählt hat? Oder kannst du für dich selbst sagen, das ist mein Evangelium. Das ist mein Evangelium, weil ich ein Sünder bin.
Jeder von uns fällt in eine der Kategorien. Entweder der gottlose Mensch, der moralische Mensch oder der religiöse Mensch. Wir alle müssen auf Jesus Christus vertrauen, um gerettet zu werden. Wir alle haben gesündigt und können nur gerettet werden, wenn wir von uns selbst wegschauen auf die gute Nachricht, auf das Evangelium, das zu uns gekommen ist in Jesus Christus. Er ist am Kreuz gestorben, er nahm unsere Sünde auf sich und gab uns seine Rechtschaffenheit. Ist das dein Evangelium? Es muss dir gehören. Du musst es besitzen. Und wenn du es noch nicht getan hast, entscheide dich heute dafür. Amen.